herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Bei mir zu Gast Eva Karl Faltermeier, bayerische Kabarettistin. Magst du dich vielleicht einfach selber kurz vorstellen?
Ja, also ich bin die Eva Karl Faltermeier. Ich bin geboren in Regensburg, aufgewachsen in Eichhofen, das ist im westlichen Landkreis. Und ein schönes Bierdorf, muss man sagen. Das hat mich ja geprägt. Also mein Bushaltestelle war immer im Brauereiinnenhof als Grundschulkind. Ich finde, das macht was mit dir. Auf jeden Fall. Dann habe ich in Regensburg studiert und habe dann da auch viel gearbeitet, immer mal wieder. Also ich war schon dazwischen einmal weg, aber irgendwie hat es mich immer wieder nach Regensburg gezogen. Und jetzt wohne ich im nördlichen Landkreis Regensburg hab da ein Haus, zwei Kinder, bin alleinerziehend und bin jetzt seit 2020 als Kabarettistin selbstständig und alleinerziehende Mutter.
Jetzt muss ich natürlich von Regensburgerin zu Regensburgerin fragen, was ist denn dein Lieblingsort hier?
In Regensburg oder drumherum?
Darf auch die Umgebung sein, wenn es jetzt die Brauerei Eichhofen wäre.
Also ja, also es gibt tatsächlich natürlich in meinem Heimatort einen Ort, den ich wahnsinnig gern mag. Da ist man über der Burg, also der Burgruine, und da kann man auf Eichhofen runterschauen. Und das war früher immer so, wenn ich mich dann so davor gestohlen habe, da habe ich dann wie so eine Eisenbahn, weißt du, wie so eine Spielzeugeisenbahn, siehst du dann die Leute, die sich so bewegen, so ganz klar unter dir, und das hat mir immer gut gefallen. Deswegen mag ich in Regensburg die Winzerer Höhen sau gern. Ich mag aber auch die Gegend in Königswiesen, weil ich da einfach auf der Schule war, Müller-Gymnasium, und hab da also die Hochhäuser lieben gelernt. Diese ganze Gegend finde ich super. Da waren halt viele Freunde von mir daheim. Und da,
Little Manhattan. Gell?
Genau, da waren wir viel unterwegs. Und da mag ich eigentlich diesen ganzen Alleengürtel um Regensburg um mich, an der Donau entlang, und da bin ich immer viel spazieren gegangen, weil du einfach durchs Grüne gehen kannst, mitten in der Stadt, und das finde ich ja total schön.
Was denkst du, sollte jede Mal in Regensburg gemacht haben?
Zum Kneitinger ins Mutterhaus gehen und schwimmen und schauen, was da oben so bringt.
Sehr gut. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein Geheimtipp, der dann auch nicht mehr geheim ist.
Okay, ein Geheimtipp. Also, was mir immer am allerbesten gefallen hat, das war, wenn ich in die Uni gefahren bin, ich habe mir meine Unitermine immer so gelegt, dass halt nicht mehr als zwei Termine am Tag waren, weil man muss ja nicht übertreiben. Und ich habe immer viel arbeiten müssen während dem Studium. Aber ich habe mir immer gelegt, so ab 10 bis 12 Uhr einen Kurs und von 12 bis um 2 Uhr bin ich wieder gefahren. Oder von 12 bis um 4 Uhr zwei Kurse. So. Und dann war ich davor immer in die Schillerwiesen beim Donaubaden und bin dann mit dem Radl hingefahren vor Rheinhausen, wo ich gewohnt habe, eine Zeit lang. Und dann immer in der Früh ein, zwei Stunden Bad. Dann in die Uni, wieder zurück, wieder ein, zwei Stunden Bad. Und dann bin ich in einem meiner vielen Jobs. Aber dann schaut die Welt schon ganz anders aus. Wenn man eine Schillerwiesen Bad hat, finde ich, ist vielleicht auch nicht mehr so der Geheimtipp wie früher, aber das gefällt mir halt total gut, weil das sind auch oft dieselben Leute, gerade so alte Regensburger, nur so richtig Eingeborene, und die granteln über alles, und man hockt sich da hier und man muss einfach in sich reinlachen, und das ist schön da.
Du stimmst mir sicher zu, wenn ich sage, jede ist nach einem Besuch in dieser Stadt, in die Stadt verliebt. Ja. Aber gibt es für dich was, was in Regensburg noch fehlt?
Eine Stadtbahn.
Hätte jetzt eher auf irgendwie mehr Kultur getippt.
Ach so,
oder so.
Nein. Also ich finde es tatsächlich natürlich jetzt als Landkreisbewohnerin, aber auch früher, weil ich in der Stadt war, ich finde es einfach sehr schade, dass in Regensburg nichts gibt, wo man mal schnell reinhupfen kann, und dann ist man am Stadtrand, und oder auch Zuganbindungen im nördlichen Landkreis, ein besserer ÖPNV. Also das finde ich schon alles ein bisschen Mankos, weil also gerade zu uns raus ist die Busverbindung Katastrophe. Aber
also
das
einmal die Stunde lang doch.
Ja, das sage ich als Umlandbewohnerin. Das ist wirklich, da kommen wir gleich eine ewige Baustelle in Regensburg. Aber ich finde kulturell hat Regensburg schon total aufgeholt, seit ich da hergezogen bin. Also da war am Anfang nur der Kunstverein Graz und der neue Kunstverein und der Kunst- und Gewerbeverein. Und jetzt, glaube ich, gibt es eigentlich schon ziemlich viel, also kleine Epizentren, da was in der Kaserne draußen gemacht haben, und dann natürlich unser M26, wo wir mit der Kulturinventur ein bisschen angeschoben haben. Und dann gibt's noch das Degginger. Also ich finde, da gibt's so in der Kunst- und Kulturszene ganz viel. Auch in der Ostengasse diese kleinste Galerie. Mhm. Die liebe ich ja auch sehr. Also ich finde, da die Ringsburger sind vielleicht auch deswegen, weil es institutionell nicht immer so die besten Voraussetzungen gegeben hat für Kunst und Kultur, einige Jahre ja überhaupt nichts, haben sie die selber was viel einfallen lassen. Und das finde ich in Ringsburg total nett, da ist so ein Do-it-yourself-Charakter da. Und, aber es kann natürlich nie viel genug sein. Wobei ich jetzt auch mir denke, in Ringsburg wird auch gut das Ehrenamt gefördert, was ich jetzt auch immer wichtiger finde. Es ist ja nicht nur es ist immer Kunst und Gaudi und Kultur. Es geht ja darum, dass die Leute in andere Orte mal zusammenkommen und miteinander reden, ob das jetzt eine freiwillige Feuerwehr ist oder irgendwelche anderen Vereine oder so. Und ich weiß, dass Ringsburg da total viel macht und das finde ich sau wichtig, also dass da dieses Ehrenamt weiterhin bestehen bleibt, weil man sonst in der Stadt bloß anonym ist und man sich in irgendeiner scheiß digitale Welt abkapselt. Das Scheiß kannst du dann piepsen.
War nicht das erste Mal. gut, kommen wir zu dir. Frage vorweg, ist das Karl wie bei J.K. Rowling ein Künstlernamen, Karl?
Nein, also ich habe es drin lassen, weil, also es war so, ich heiße Eva Karl, Mädchenname, das Karl ist mein Nachname und dann habe ich am Faltermeier geheiratet und habe Faltermeier angenommen. Und das hat sich nicht richtig angefühlt. Nicht, weil ich den nicht gemickt habe, den geheiratet habe, ganz im Gegenteil natürlich. Aber irgendwie hat es mir immer um meinen Namen so leid getan. Ich habe dem so nachgetrauert. Und dann habe ich gewusst, man kann innerhalb von 5 Jahren irgendwie nur seinen Namen nochmal ändern. Zumindest was damals, ich weiß gar nicht, wie die Regel jetzt ist. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt nehme ich noch einen Doppelnamen an, weil irgendwie... Ja, dann habe ich Eva Karl Waltermeier als Doppelnamen, ganz normal, mit Bindestrich angenommen. Und dann, als ich auf die Bühne gegangen bin, dann habe ich das ohne Bindestrich gemacht, weil dann habe ich mir gedacht, das gibt mir so einen coolen Anstrich, so wie Oskar Maria Graf, weil die haben ja auch immer alle so Mädchennamen, dann die Männer meistens eine Maria und so. Und das ist dann, also mein Sohn heißt auch mit dritten Namen nur Maria, weil ich mir einfach gedacht habe, das ist noch irgendwie was Besonderes. Da stolpert man so drüber und dann ist der Name irgendwie interessant. Da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt zwecks der Gaudi. Aber auch, weil Karl halt eine schöne Bedeutung hat. Meine Familie waren seit 500 Jahren, also die Karls Schmieden, sind keinem Lehnsherrn untergeben gewesen, sondern haben gemacht, was wollen. Das merkt man an unserer unfassbar großen Sturheit und der Stoik, mit der wir durchs Leben gingen. Und das habe ich auch total geerbt und das macht mich voll aus und das macht auch mein Umfeld vollkommen wahnsinnig. Und Karl heißt halt freier Mann. Also deswegen, das völlig Schmiedefamilien heißen Karl und das sind auch keltische Familien oft, die, und wir kommen ja da aus der Gegend von Riedenburg, Peinten Boin, Boin, wie der Bointerer sagt. und da hat es ja auch viele Keltensiedlungen gegeben und so und das fand ich dann irgendwie erst so ein schönes Erbe und das ist auch so nachvollziehbar und da haben wir so einen kleinen Stammbaum und mein Papa forscht ein bisschen und dann haben wir gedacht, hey, wenn jetzt das Karl Life gibt, das tut mir irgendwie so ein bisschen weh. Und ja, und deswegen dieser freie Mo, dieser freie Geist, das freie Mensch dann oder dazwischen zum haben, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen als Frau.
Dann passt ja die nächste Anschlussfrage wunderbar. Wie darfst du dich in 3 Worten beschreiben?
Ja, also
stur und frei, oder?
Ja, genau. Stur, also bis wirklich zum, also das ist, da gibt es beim Brandner Kasper den Satz, wo der Petrus, glaube ich, sagt das. Sagt, an diesem Volksstamm kannst du zerschellen. Und das bin ich. Das tut mir wirklich auch leid. Ich weiß das. Ich bin unfassbar stur. Und ich laufe nicht los. Also ich drücke dann nochmal und sage, ja, aber jetzt nochmal. Ja, aber jetzt überlege mal. Und so, es ist ätzend. Aber das, lustig. Ich glaube schon, dass ich einen Humor habe. Auch über Sachen, die mir schlecht passiert sind. Ich kann nicht über jeden Unfall, über alles, Scheidung, jeden Mist kann ich irgendwie im Nachhinein lachen. Wenn ich es noch nicht verarbeitet habe, sage ich, finde ich gerade noch nicht lustig, aber ich weiß, dass ich es irgendwann lustig finde. Und dann bin ich ein totaler Familienmensch. Also ich liebe Familie über alles und das ist jetzt nicht bloß irgendwie, wir haben jetzt auch Patchwork und das ist für mich alles. Also irgendwann ist dann, man ist relativ schnell drin in so einer Familie, ist betrifft er aber Freund und so. Und da werde ich einfach zum, also so eine Art Verteidigerin dann. Also da bin ich dann schon so, dass ich mich über alle Maßen für die Leute einsetze und die mag. Und ich glaube, das sind so die drei. Sehr familiär heimatverbunden, sehr lustig und brutal stur, dass das richtig auf den Senkel geht.
Wenn ich dir einen Sturheit-Pro-Tipp geben darf, ich habe das immer mit einem guten Freund gemacht, wenn er zuerst aufgelegt hat, nochmal anrufen und sagen, ich habe zuerst aufgelegt und dann auflegen.
Genau, so waren tatsächlich auch die ersten Telefonate mit meine ersten Freunden. So, jetzt legst du ab. Nein, du legst jetzt ab. Leg jetzt bitte vor mir. Also ja, es ist anstrengend. Ich bin ein bisschen besser geworden. So, ich habe da schon hingekämpft und vor allem, ich habe meinen Sohn gekriegt als wunderbaren kleinen Spiegel. Der entwickelt sich vom Taschenspiegel in einen Ganzkörperspiegel, muss man auch sagen. Er ist brutal stur und sagt da richtig gach Sachen. Wie zum Beispiel gestern habe ich ihm 3 Sachen auf einmal geschafft. So, trage mal das ins Recycling, tu deine Schuhe da wegräumen und dann holst du mir noch von oben das und das. So 3 Sachen. Wie gesagt, ich bin alleine, jetzt sind meine Kinder müssen dazu helfen. Und dann hat er gesagt, wenn du fertig bist mit dem Befehle verteilen, dann kannst du mal bitte sagen.
Okay,
fair, bitte. Das, okay, das respektiere ich auch. Er hat vollkommen recht und so. Aber das hätten sie wahrscheinlich andere Kinder, daten das nicht an meine Tochter zum Beispiel. Nee.
Ja, irgendwie musst du es ja verteilen.
Ja, genau.
Jetzt bist du ja in einer Umgebung aufgewachsen, die ja eher nebelig und regnerisch und finster ist. wie hast du es geschafft, trotzdem so humorvoll zu bleiben, beziehungsweise wie hast du dann den Weg ins Kabarett gefunden? Also ich für mich muss sagen, ich habe dich, glaube ich, zum ersten Mal, zum zweiten Mal bei so einem Pichakcha-PowerPoint-Ding kennengelernt, wo ich mir dachte, ja gut, erzählt halt was über ihr Weißbier und slidet da durch die Folien. Aber wie war es für dich?
Also, ja, das ist so ein komischer Weg. Also, ich habe natürlich diesen Nebel kurz, weil da immer alle drauf eingingen. Es ist tatsächlich sehr neblig in der Regensburger Region. Man sagt ja immer, im Winter ist Regensburg London, im Sommer ist Italien. Da stimmt schon viel. Und dann komme ich wirklich aus dem Tal der Schwarzen Laber. Meine Mama kommt aus einer höheren Lage Richtung Roding, wo ich jetzt auch in die Gegend Hietzung bin. Und meine Mama hat immer gesagt, dieses scheiß Nebelloch. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, hä? Und sie sagt, wenn wir jetzt zur Oma fahren, dann ist da um Schnee und Sonne. Und bei uns ist bloß eine Suppen. Und das war halt immer so. Wir sind zur Oma gefahren. Und dann auch bei dem Studium in der Schule, ich war immer Oma da, so Zigitzberg, halt, Königswiesen oder halt Uni ist ja eher am Uniberg. Und da warst du immer auf einer Stufe stehen können und warst über dem Nebel und auf der Stufe drunter war der Nebel und so. Das war für mich immer faszinierend. Oder im Studium, wenn alle gekommen sind aus Oberbayern und gesagt, sagt mal, scheinbar euch im Winter hat Sonne. Oder dann bin ich einmal nach Erlangen zum Arbeiten und habe festgestellt, da ist jeden Tag Sonne im Winter. Das ist ja ein total krasses Konzept. So, es gibt auch, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und also deswegen dieser Nebel und das ist halt das, dass bei mir in der Familie wirklich alle sehr das Herz auf der Zunge tragen, sehr laut sind. Nicht jeder ist taktvoll. Wir haben diplomatische Menschen in der Familie wie mein Vater, aber die meisten sind komplett undiplomatisch und laut und eher so, dass sie sagen, mein Depp, was habe ich noch da wieder gesagt? Also auch ohne Alkohol schaffen es wir Leute komplett vor den Kopf zu stoßen mit irgendwelchen witzigen Gags. Und so bin ich aufgewachsen und wir haben immer alles bei uns in der Küche ausgetragen. So meine 2 Brüder, meine Eltern und ich. Und wir haben teilweise beim Mittagessen brutal gestrien, aber beim Kaffee war alles in Ordnung. Und wir haben halt diesen Grundhumor, der war bei uns immer sau wichtig in der Familie. Und jeder wollte der Lustigste sein oder die Lustigste. Und alles war immer wahnsinnig laut und alle haben gleichzeitig geredet. So aus der Familie stamme ich außer. Und dann sind wir ja zu 6 aufgewachsen, 2 Brüder gehabt, aber auch noch 2 Cousinen und ein Cousin, die direkt neben dran waren. Das heißt, wir waren als 6 Kinder immer entweder da oder da. Du musst auch schauen, dass irgendwie alle die wahrnehmen, weil du bist ja in der Mitte drin. So. Und das heißt, die Kleinen gingen jetzt ins Bett, bist du dabei? Und jetzt heißt, die großen Helfer mit, bist du auch dabei? Und dann musst du irgendwie besonders lustig sein oder irgendwie einen guten Spruch haben, dass die mal sagen, so, hey, du existierst auch noch. Und damit bin ich dann in der Grundschule total gut gefahren. Ich war immer Klassensprecherin und immer lustig und alles cool. Und dann bin ich ins Gymnasium gekommen und hat sich das irgendwie gedreht. Da habe ich mich nie so zugehörig gefühlt. Also ich habe schon so meine Freunde dann gehabt, aber die waren aus anderen Jahrgangsgruppen, war ja so Außenseiterin, hat mir nicht alles nicht so gefallen und habe nicht so angefangen, mich so grandios gut zu schminken. Sagen wir mal so, ich habe mir was geschaut wie Geist.
Ich habe jetzt da so eine Schablone mit so einem Kleiderbügel.
Ja, ja, genau. So das, also diese ganz, ganz. Aber bei mir war es eigentlich, ich hab so raue Backern gehabt, so Bauernbackern. Die schminke ich halt noch drüber, aber damals habe ich falsch drüber geschminkt. Das war einfach weiß dann im Gesicht, ausgeschaut wie ein Geist. Und dann war das so Grunge und Punk, hat mir dann so gefallen. Und dann war es eher so in Sarkasmus abgerutscht. Ne? Die großen Helden, dann irgendwie Harder und Harald Schmidt. Und so dieses Base und oder ein bisschen zynische oder lakonische. Ja, und das hat mir immer gut gefallen. Und dann, weiß ich gar nicht, habe ich mir aber nie traut, auf die Bühne zu gehen, weil ich hab in der Jugend komplett mein Selbstbewusstsein verloren. Und irgendwann haben die Leute dann aber gesagt, wenn ich dann was drunter gehabt habe, und dann war ich wieder selbstbewusst, so ist es halt dann. Dann haben die Leute gesagt, oh, du bist so lustig manchmal und du müsstest eigentlich mal auf der Bühne aufgehen. Und ich habe dann schon immer geträumt, aber ich habe mich nie getraut, niemals. Und dann war irgendwann dieses Petakta, also ich habe schon Kurzgeschichten auch geschrieben, die ich mal im Kunstverein Graz so vorgelesen habe, aber das war auch, also da war ich so nervös, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber dieses Petakta war halt dann so, dass das erste im Kunstverein Graz war. Mhm. Hat der Florian Topernpong und der Sigurd Roscher damals gemacht, beim Florian Hammerich. Und dann haben sie halt zu wenig Leute gehabt, die da einer nehmen, weil normalerweise werden da ja 20 Bilder erzeugt. So arbeiten von Fotografen, von Grafikdesignern, was weiß ich. Und dann haben sie zu wenig gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich konnte ja einfach 20 Bilder zeugen und irgendeine Geschichte mir aus den Fingern saugen. Und dann habe ich einfach live eine Geschichte erfunden. Und dann ist das hervorragend angekommen. Und dann habe ich angefangen einfach immer mir irgendwelche 20 und irgendwas zu erzählen. 20 Fotos, wo mir mein Freund unvorteilhaft fotografiert hat. Oder also einfach immer sehr selbstironisch. Und dann hat sich das halt rumgesprochen. Dann war ich bei Poetry in Motion, bei der Kurzfilmwoche, habe zu Filmen irgendwas improvisiert. Oder dann, ja, wie weiter in Kurzgeschichten gelesen. Also auch einmal von einem Z brutal verrissen worden, weil der Kritiker irgendwie Protagonistin und Autorin verwechselt hat. Man muss mal wissen, als Kritiker ist halt auch nicht so einfach. Und der hat dann immer gesagt, so ungefähr, dass ich da mich so darstelle, wo man denkt, das ist meine Protagonistin, du weißt ja gar nicht, was da von mir da drinsteckt, du Hase. Ja. Und dann irgendwann habe ich wie das dann so war, weil die Kritik da mich auch wahnsinnig aufgeregt und gesagt, was ist denn das für ein Lolli, was schreibt denn der da, weil ich habe ja auch eine journalistische Ausbildung und selber als Einmaleins nicht kennen, aber halt Blätter herrennen in der Zeitung. Und dann hat der Florian Topernpong zu mir gesagt, ich habe schon mal überlegt, Kabarett zu machen. Ich so, ja, schon, aber da muss ich einen Text lernen. Also ich finde Lesen schon schwierig. Und dann hat er gesagt, ja, aber man denkt eben, also was bei dem Kritiker passiert ist, ist, dass der denkt hat, du bist deine Geschichte. Mhm. Und das ist im Kabarett voll der Vorteil. Und man kauft dir das immer hundertprozentig ab, was du da erzählst. Und dann habe ich gesagt, stimmt. Das ist eigentlich die Not aus dem jetzt tun, Marco. Mhm. Und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert. Und dann hat der Tobi Ostermeier von Chamäleon und so, der vom Stadttheater, der hat dann zu mir gesagt, hey, Eva, also auch über den Florian Topernpong, ich will da so ein bisschen was ausprobieren, kabarettmäßig. Ich mache so ein Gruppenkabarett, mach halt da mit. Und dann wieder mitgemacht. Da habe ich noch komplett pointenfreie Soli gemacht, einfach nichts lustig war und so, aber das, da habe ich einfach so rumprobiert mit Martin Kubitz und so. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, wir haben alle Kinder, es ist für alle total viel, wir können nicht die ganze Zeit proben miteinander. Und dann habe ich zum Tobi mal gesagt, komm, fahr mal ins Vereinsheim nach München, da habe ich vorher schon mal gelesen gehabt, Kurzgeschichten. Ich habe gesagt, jetzt machen wir da gibt es den Blickpunkt Spot am Montag abends und zur Open Stage. Da fahren wir jetzt einfach mal auf, ich melde uns an und dann schauen wir, wie unsere Bits ankommen. Und dann sind wir aufgefahren und der Tobi hat es dann nicht mehr weitergemacht und ich habe es dann einfach weitergemacht, weil mir dann auch wieder diese Sturheit durchgekommen ist, so das muss ja wohl möglich sein, dass man diese Münchner zum Lager bringt. Und weil die sind schon natürlich verwöhnt und sitzen da wieder Kabarett-Typ und sagen, da war bei uns waren ja schon alle, da war ja schon Helge Schneider und so. Das macht ja jeder da oben mal. Am Blickpunkt-Spot schaut jeder mal vorbei und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bloß weil ich schon alles gesehen habe, mir jetzt noch nicht gesehen. Und dann bin ich, da habe ich bei der Stadt Rengsburg dann irgendwann gearbeitet, habe Haus gebaut, zwei Kinder gehabt und haben nicht viel verdient und so. Und bin dann aber trotzdem am Montagabend mindestens einmal im Monat Traffic gefahren für 20 Euro. Packers hat 12 Euro gekostet. Und habe dann da meine 15 Minuten gemacht. Und es ist immer besser geworden. Und irgendwann ist die Agentur drin gesessen. Und dann habe ich angefangen, eine ganze Premiere zu basteln. Da habe dann alle eingeladen im Entwahlbar. Wirklich alle eingeladen. Hat sich ja keiner Karten gekauft, weil es wollte, warum? Also es hat ja keiner in Regensburg gesehen. Also der ist ja in Regensburg nicht entwickeln. Dann, wenn ich einer mal so kennt, das muss man schon sagen, so die kenne ich von damals, die ist bestimmt nur genauso. So, also du, das ist halt, wo der Dollar geschlagen wird, da gilt ja nichts. So, es, da kannst du jetzt nicht sagen, hey, ich bin plötzlich voll die krasse Opernsängerin, weil na, du hast ja damals im Schulchor mal das Solo verpatzt, das kann gar nicht sein. Also, und dann habe ich natürlich alle eingeladen und da haben wir echt gedacht, cool, wenn das jetzt schiefläuft mit der Premiere, dann kann ich wegzeugen. Jetzt sind alle da, die ich kenne, also wirklich alle. Und von Arbeitskollegen über irgendwelche Journalisten und so und dann Familie. Und dann war das aber voll der geile Abend und meine Agentur ist schon drin gesessen, den habe ich vorher den Vertrag schon zurückgeschickt gehabt, falls nichts wird. Und man denkt dann, die kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Und dann war ich unter Vertrag und dann haben wir Tour angefangen zu buchen und bin ich relativ bald ins Fernsehen gekommen und das war alles cool. Bloß dann ist halt Pandemie gekommen und ich habe vorher noch gedacht, ich mache das so neben der Arbeit, neben der Stadt Regensburg. Da habe ich dann irgendwann von Vollzeit auf 3 doch runter reduziert und mir gedacht, das schaffe ich. 3-4 Auftritte im Monat. Und die Arbeit, dann habe ich was für mich und was so für die bodenständige Gesellschaft. Und dann ist es aber leider so gewesen, dass oder Gott sei Dank, dass sie relativ schnell, also die Tour hätte ich nicht geschafft mit dem Job und dann habe ich gekündigt. Und man dachte, so, du wachst jetzt in die Selbstständigkeit rein. Und dann war ich am 1.4.2020 mitten in der Pandemie selbstständig, weil es ist ja gerade so ausgegangen, dass da dieser Virus dann aufgekommen ist in der Zeit, wo ich gekündigt gehabt habe. Aber das war dann eigentlich schon wieder lustig. Und dann haben wir uns noch geschieden in dem Jahr. Und da haben wir dann auch gedacht, so ist halt das. Also ich bin an dem Tag, wo wir einen Notartermin gehabt haben, bin ich nach München aufgefahren ins Vereinsheim und habe ein Stickel drüber gemacht. Viertelstunde. So bin ich halt. Also das war dann auch nicht wütend und nicht nachtrennt, sondern einfach, wie viel Glück ich habe, so von dem Standpunkt her. So, hey, mein Leben ist so geil, jetzt komme ich gerade von meiner Scheidung und die sind alle mit offenem Mund da. Aber das war halt, das wollte ich in dem Moment, das hat mir so gut da, das zum Verarbeiten. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Und das ist bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen so. Wir haben jetzt ja neulich erst mit dem Timo Turga geredet, das ist ein blinder Comedian und du kommst mit deiner Situation einfach durch den Moor immer besser zurecht. Also wenn das Wasser bis zum Hals steht und du weißt, es steigt, das Letzte, was du machen kannst, ist lachen. Weil ich meine, wenn es eh im Berg abgeht, was willst du noch machen? Es geht nicht immer so einfach, das ist mir vollkommen klar. Also ich kenne auch Schicksalsschläge und selber auch welche gehabt, aber es ist halt immer besser, wenn man am Ende des Tages irgendwie drüber lachen kann oder durchs Schimpfen schon wieder lustig wird. Also dann kennt ja jeder, dass man sich so einschimpft oder dann so viele kreative Namen für jemanden sucht, dass man schon wieder kehren muss. Oder ich glaube, es kennt jeder, der schon mal mit seiner besten Freundin irgendeinen Liebeskummer bewältigt hat. Und ja, und ich glaube, so funktioniert mein Leben sehr stark. Und ich lasse halt jetzt die Leute daran teilhaben. Und natürlich ist nicht alles immer eins zu eins von mir, sowieso klar. Aber ich beobachte halt auch viel, was die anderen Leute machen, meine Freunde. Und also ein bisschen länger geworden, die Antwort.
Das macht überhaupt nichts. Ich meine, letztendlich hast du ja im Publikum immer mindestens eine Person sitzen, die das Gleiche erlebt hat und genauso drüber lachen kann. Und ich glaube, darauf kommt es an.
Eben, und da ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe eine Nummer über Darmkrebsvorsorge im Programm. Das hat mehrere Gründe. So. Erstens, ich komme aus einer Darmkrebsfamilie. Mhm. Mein Opa und meine Oma sind an Darmkrebs gestorben. Wir haben schon einige kritische Sachen rausgeschnitten, wo man zeitlang nicht gewusst hat, ist das bösartig oder nicht. Mhm. Mein Papa schneidet ständig was raus. Ich ständig damit zum Kämpfer. Also es ist einfach nicht so top. Das ist eine Achillesferse. Dann war ich irgendwann einmal mal wieder bei der Vorsorge. Und bin danach natürlich auch wieder auf der Open Stage in der Melze. Es war, glaube ich, sogar meine eigene Veranstaltung. Ich fand Gäste, das haben wir zeitlang gehabt. Und dann aber irgendein neues Stückel wollte ich machen, weil in Regensburg halt dann die alten vom Programm schon jeder kennt. Das war schon zwischen die zwei Programme so. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du einfach was spontan über diese Darmkrebsvorsorge. Und dann war das halt so lustig, weil dann haben wir mal schon so zurück, habe ich gesagt, ich möchte über meine Darmkrebsvorsorge halt reden. Und dann haben wir Backstage schon so blödelt, hat der Sebastian 23 gesagt, ja, meine Proktologie ist ein überschaubarer Bereich. Habe ich gesagt, das nehme ich. Und dann haben wir so rumto. Und dann hat der Monaco F, der Franzen, der Rapper, der hat dann gesagt, dass sein Bruder ist Proktologe. Und der spielt, danach hat er, auf der Bühne hat er dann gesagt, mein Bruder, der spielt ja Azit, habe ich gesagt, Moment, der Proktologe. Und dann sagt er, ja, und dann habe ich gesagt, ja klar, weil ich hatte ihm Zeigefinger, der ist geübt. Und dann haben wir so einen Spaß gehabt, schon so während wir da auf der Malze auf der Bühne waren. Und so ist das Stickel zum Beispiel geworden. Dann habe ich das gespielt, in Regensburg, in Lappersdorf, mit dem Binsi. Das war, da war mein Programm relativ neu, der Binsi, wir sind ganz unterschiedlich, ich habe eine zurückhaltende Bühnenpersönlichkeit und er hat eine Idee ausschwebt. So gut wir uns privat verstehen. Auf der Bühne passt, die Leute wollen meistens das eine oder das andere. So, wir haben festgestellt, Doppelauftritte sind nichts für uns. Auf jeden Fall war das aber da so, wir haben das doppelt gemacht gehabt und dann ist quasi meine zurückhaltende Bühnenpersönlichkeit gekommen, von der Darmkrebsvorsorge geredet. Und dann ist am nächsten Tag, habe ich dann so auf irgendein Reel, wo ich das auch gemacht habe, auf Instagram, kommt eine von der MZ, hat dann drunter geschrieben, ich habe mich so fremd geschämt in Lappersdorf, das ist nicht mehr die Oberpfalz. Dann wollte ich sagen, naja, willst du damit sagen, dass wir in der Oberpfalz keine Arschlöcher haben? Das war das Erste, was mein Gedanke war. Weil das kann man piepsen, hoffentlich.
Ich weiß nicht, ob man es piepsen sollte.
aber man denkt, was soll denn der Kommentar jetzt? Also, ich meine, ich weiß, dass das unangenehm ist, aber ja. Kabarett muss Tabus brechen, es muss unangenehm sein. Ich kann ja nicht nur schöne Sachen jetzt, und über Politik will ich gerade nicht reden, aus Gründen, weil dann ist das Ding leer, dann kommt keiner mehr. So, die Leute haben gerade keinen Bock auf Politik, du musst über andere Themen reden. Und ich finde, Krebsversorgung ist ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall, hab ich da so richtig von der Watschen gekriegt. Ne? Und dann ist man aber jetzt auf der Tour, also, und das war eine, die mich vorher gefördert hat, die hat mir ins Verlagshaus eingeladen, weißt du, lauter so Zeug. Und ich habe mir gedacht, wenn es dir jetzt persönlich nicht gefällt, ist so, aber dass ich vielleicht einen Grund habe, warum ich das mache, weißt du, hinterfrage mal, aber gut. Und vor allem, dass das dann nicht mehr die Oberpfalz ist, das war für mich der beste Ausdruck einfach. Und
vielleicht hat es einfach Lappersdorf nicht mehr zur Oberpfalz zählt. Das kann natürlich
sein. Anscheinend, das kann auch sein. Und dann das jetzt auf Tour so oft gespielt und es sind so oft Leute gekommen, die mir dann auch Fotos geschickt haben von einer Chemotherapie, die gesagt haben, danke, dass du das machst. Mhm. Und also auch Leute mit Brustkrebs herkommen, dann auch gewarnt und gesagt haben, gut, dass jemand mal Krebsvorsorge ausspricht und so. Und dann denken wir, hey komm, deswegen mache ich es. Das ist der Grund. Ja. Und nicht, erstens hat es ja den privaten Grund noch, aber es ist mir wurscht, und wenn es zwei, drei Leute dann gängen, weil es ist nicht der Backer. Ich sprich vor allem nichts plastisch aus, also ich arbeite da ganz schön drum rum. dann gängen die. Dann ist das aber denen ein Problem, dann ist das halt denen ein Tabu, denen eine Grenze, und die ist halt dann so, und dann müssen es gehen. Aber wenn andere Leute dann wirklich am nächsten Tag sagen, Mist, ich muss tatsächlich mal wieder zur Darmkrebsvorsorge, und da wird ein Polyp rausgeschnitten, der vielleicht in zwei Jahren bösartig gewesen wird, dann habe ich, glaube ich, 10-mal mehr erreicht, wie wenn ich jetzt ein geschliffenes Stück über Christian Wolf mache. Verstehst du, was ich meine? das ist für mich, ich will, dass das irgendwie lebensnah ist, das Ganze, und ja, es gefällt nicht jedem, aber das ist halt das Part of the Covered Game. Und
siehst du das dann als Chance, dass du eben genau diese Tabuthemen ansprechen kannst?
Ja, also das ziehe ich schon als Chance. Das ist, und man muss ja sowieso sagen, ich meine, Humor ist so, der ist so subjektiv. Weißt, zu mir kommen Leute, die sagen, ja, ich finde halt nur Harald Schmidt lustig, ich hocke sie hinein mit verschränkten Armen und beschließen den ganzen Abend, dass wir ihn nicht lustig finden. Ja, dann. Weißt
aber
du,
das macht ja auch den Oberpfälzer Grantler aus, das muss man jetzt auch dazu sagen.
Absolut, man darf sich nicht weiterentwickeln, sag's auch, aber das, aber dann denken wir, dann geh halt vielleicht heim und Google Sat.1 Harald Schmidt und schaust auf YouTube, oh, weißt du, zum 100. Mal. Ja. Ich kann es nicht ändern, so, ich mache halt was anderes. Oder ey, dann erzählen mir die Leute ja auch, wer mich wann kacke findet als Kaltplatz gesendet worden ist, das wieder ein eigenes Thema ist, aber da hat dann jemand geschrieben, der Mo von deiner Ex-Chefin hat auf Facebook was geliked, wo steht, du bist nicht lustig. Da habe ich gesagt, wenn ich mich jetzt mit dem noch beschäftigen darf, liebe Leute, dann ist mir das egal. Ich
schon nachgeschaut an deiner Stelle.
Ja, genau. Also ich habe gesagt, bitte schickt mir so einen Scheiß nicht. Es ist mir, es gehört dazu, dass du nicht jedermanns, jeder Frau's Humor bist. Dir gefällt, also nicht, du gefällst nicht jedem, grundsätzlich nicht. Du gehst in einen Raum, in eine Party und du hast noch gar nichts gemacht. Du bist keine Kabarettistin, du bist ganz normal und drei Leute mögen dich nicht anschauen. Drei Leute finden die komisch, die können dich nicht riechen. Da ist irgendwas so. Und dann gibt es natürlich Leute, denen gefällt dein Humor nicht. Es gibt Leute, denen gefallen deine Themen nicht. Aber ich finde, man muss Tabus ankratzen. Und zum Beispiel sage ich in meiner Sendung immer, wenn ich Gästinnen sage, und das habe ich jetzt auch gerade gesagt, wäre die Hassnachrichten. Ne? Und das ist aber so. Weil wenn ich das nicht machen darf, dann weiß ich ja kein Kabarett mehr. Also ich meine, muss man dann echt entscheiden, will ich die aus der Komfortzone rausholen, ja, die Leute? Oder will ich einer nach dem Mund reden, dass meine Halle voll ist? Und natürlich habe ich Pointen drin, die, glaube ich, jedem gefallen oder jeder. Aber es gibt halt auch Sachen, also ich finde, beim Kabarett musst du mindestens einmal schauen für die Person, die auf der Bühne steht. Du musst mindestens einmal gerührt sein, du musst mindestens einmal aus voller Lunge lachen und du musst mindestens einmal sagen, ja, so ein Krampf, jetzt kommt aber ein Krampf. Und wenn du diese Emotionen alle hast, was ein gelungener Kabarettabend, weil nur, dass du nur da sitzt und sagst, genau so ist, ja, genau, genau so ist, das ist ja dann, also das ist ja der Sinn verfehlt. So, das ist ja, so Klaköre brauchst du auch nicht drin. Ne? Und das ist ja, Kabarett soll dir ein bisschen an deine Grenzen bringen und so. Mich selber auch. Ich habe auch manchmal so Momente, wo ich den Proktologen einfach nicht gut bringen kann, weil mich selber gerade zu so schauen, weil ich merke, das ist halt so ein älteres Publikum oder das, also oder irgendwas ist halt nicht so gut und dann habe ich überhaupt keine Lust, den zu machen. Oder aus der Familie hat jemand einen schlechten Befund oder so und du möchtest dann eigentlich gar nicht machen oder irgendwas. Und dann gibt's Momente, da kann ich den raushauen ohne Ende und dann macht er mir so Spaß. Aber das ist auch nicht immer gleich, wie halt dann das Publikum jetzt mal gleich ist. Und dann ist halt spannend, wie die darauf reagieren und genug geht einer. Der wird hundertprozentig mit salbungsvollen Worten bedacht in dem Moment, wo die Tür hinter dem ins Schloss fliegt, von der Bühne aus. Ich sag immer so, jetzt ist einer aufs Klo gegangen.
Ja, eigentlich können wir jetzt auch aufhören, weil ich habe gelacht, ich war gerührt.
Ja, ja. Sehr gut, jetzt sind wir schon fertig.
Kritik. Das ist jetzt hast du gesagt, natürlich gibt es auch die, nennen wir sie Hasskommentare. Ist dir lieber, dass man ernst mit Kritik umgeht oder sagt, ey, pass mal auf, das war jetzt irgendwie so semi-geil und macht man das auf humorvolle Art oder kommt es bei dir auf die Stimmung drauf an, ja, oder viele Fragen, eine Antwort?
Ja. Das ist so unterschiedlich. Eigentlich gibt es ein paar Leute, wo es mich interessiert.
Mhm.
Und das ist ein ganz ein kleiner Kreis, der aus 80% Blutsverwandte besteht.
Und in der Küche.
Ja, in der Küche. Und da ist mir die Meinung von meinem Sohn wichtiger als die Meinung von irgendjemandem von der SZ.
Okay.
Wirklich. Also, weil ich muss ja mit dem noch mein restliches Leben gestalten, nicht mit irgendjemandem anderen.
Mhm.
Und wenn ich morgen keine Kabarettistin mehr bin, ist mir aber trotzdem wichtig, dass mein Sohn mich noch mag und schätzt und weiß, dass ich gute Arbeit mache. Oder
jetzt,
dass
wo du ja weißt, dass man Bitte und Danke sagt.
Genau, jetzt halt, ich meine, ja, lernt man auch Sachen. Und also ich habe halt selber Journalismus gelernt. Ich habe gelernt, dass man eine Kritik mit dem Florett ausfechtet, nicht mit dem Degen. Die Leute müssen immer noch mal auf die Straße gehen, die müssen sie immer noch mal im Spiegel schauen können. Ich weiß aber, dass auf diese, also in der Presselandschaft sehr viele Nacherzählungen gibt.
Das ist schön formuliert.
Wo man einfach genau das, was im Programm passiert, einfach noch mal einschreibt und dann drunter schreibt, vielleicht war es ein bisschen zu lang, als letzten Satz. Oder es hat ja auch seine Längen, oder die eine Figur habe ich nicht verstanden. Und dann denkt man durch den einen kritischen Satz am Schluss, ist jetzt eine Kritik geworden. Nein, also ich empfehle bei der Akademie der Bayerischen Presse den Kurs Kritiken. Nein, es ist jetzt allgemein. Aber ich meine, ich kann ja die Kritiker ein bisschen kritisieren. Es gibt Kritiker und Kritikerinnen, die schätze ich. Und da ist mir wichtig, was die schreiben. Das sind aber so wenig, dass auch schon wieder, weißt schon. Und dann ist so, dass ich das erst einmal von meiner Agentur und von meinem Papa und von meinem Freund vorlesen lasse. Und wenn die dann sagen, das der boxt, dann lese ich es. Und ansonsten lese ich keine Kritik mehr, nichts okay. mehr. Ich habe schon sehr lange aufgehört. Und außer sie legen mir es total aufs Herz, weil es super geschrieben ist oder so. Also dann geht es mir echt so davor, dann merkst du, das ist ein Kritiker, der kann sein Handwerk und oder eine Kritikerin. Und dann habe ich da Bock,
damit auseinanderzusetzen,
ja. Weil ich halt aus dem Journalismus komme, das ist ein bisschen Fluch. Also vielleicht wäre es auch nochmal anders, wenn ich einen anderen Beruf gelernt hätte. Und so diese ganzen Hasskommentare und so, ich habe die Kommentare unter meine Videos sehen meistens aus, weil ich mir denke, was da jetzt irgendjemand Psuffer um 3 in der Früh frustriert von seinem eigenen Leben in die Tasten haut, das ist mir echt so egal. Und wenn es jetzt jemandem nicht gefällt, das mag ich auch nicht hören, so dann schalt weg, dann blockier mich, ja. Dann du hast Möglichkeiten, du dann weiß ich nicht, was man, also ich war niemals auf die Idee gekommen, irgendjemanden drunter zu passen, den bin ich aber jetzt und so. Also, dafür habe ich keine Zeit, aber ich war Social Media Managerin und weiß, also für Firmen und so, wie ernst man das nehmen muss. Ich darf jedem raten, sich nicht damit zu beschäftigen. Und ich weiß, dass das viele Kollegen und Kolleginnen sau weh tut. Und es landen ja dann oft welche in die Direktnachrichten, die werden, wenn es unter der Gürtellinie sind, auch von mir gerne mal angezeigt. Und was übrigens, ich möchte kurz auf eine Gesetzeslücke hinweisen. Wenn dir jemand sagt, dass du ein Arschloch bist, auf das jetzt dann schlimme Zeiten zukommen, wenn gewisse Parteien gewinnen, weil du linksversifft bist, dann ist das eine Beleidigung. Und wenn du die Person anzeigst, dann kriegt die Person deine Adresse. Deswegen werden ganz viele Schrecker dann zurück, Beleidigungen anzuzeigen, weil dann hat man ja demjenigen auch noch die Adresse geschickt. Dann kann er nur vor deiner Tür stehen und sagen, dass du ein Arschloch bist, weil du ihn angezeigt hast. Das ist ganz toll. Wenn du allerdings Todesdrohungen erhältst, dann kriegst du Adressen nicht mehr.
Ist dir das auch schon passiert?
Ja. Also, das ist, also, ja. Und dann auch, ist auch so, mei, wie dir die Polizei anschaut, wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt
ja, jemand hast du Humor, gesagt, oder?
Ja, der Ruppi341 Sternchen hat mir 88 mit blauem Herz, hat mir jetzt geschickt, dass ich eine linke Sau bin, die aufknüpft gehört. Was sagen wir dazu? Ja, können wir nicht nachvollziehen, wer das ist. Ja, sagen wir das, ja, aber der kriegt, das ist für, glaube ich, eher eine Beleidigung, keine Todesdrohung. Also, ich glaube, der kriegt auf dann eine Adresse. Weißt du, das ist wahnsinnig absurd, müßig und absurd. Ich denke mir immer, mit dem Gedanken meiner Oma, das ist jetzt sehr oberpfälzisch, glaube ich, aber die hat immer gesagt, es soll ihnen nicht gut sein. Das heißt so viel wie, es soll ihnen nicht zu einer guten Sache, ja, weiß ich nicht, also es soll quasi nicht, es soll ihnen nichts bringen auf ihrem Lebensweg. Es soll vielleicht auch auf sie zurückfallen und so. Ich denke mir immer, wenn jemand sowas schreibt an irgendjemanden, wie viele Probleme hat die Person? Wie unglücklich ist die? Wie hasserfüllt? Nein, ich habe mir auch nicht geschrieben, ich soll einmal im Mindestlohn arbeiten, ich linke Zecke, weil auf ein Stickel ist, ob er mal Oma gegangen ist, was nur politisch war. Also, hat man dann geschrieben.
Meinst du?
Ja, genau. Es ist um Hausnamen gegangen, also super politisches Thema, auch total links. Und dann hat es gesagt, die linke Zecke soll vielleicht mal Mindestlohn arbeiten. Und der Witz ist, ich habe mein ganzes Studium mal eins verdient. Ich habe sehr viele Mindestlohnjobs gemacht. Ich bin in meinem Volontariat im ersten Jahr, habe ich, glaube, 750 Euro brutto gekriegt. Und habe noch dazu arbeiten müssen, dass es irgendwie umgegangen ist, weil es einfach nicht tariflich war. Habe dafür Sonntagsdienste gehabt und Nachtschichten und ein Notfallhandy. Und habe gearbeitet wie eine Sau in meiner Ausbildung. Ich habe immer voll gearbeitet. Und erstens mal, für die Arbeitsrechte und den Mindestlohn stehen ja eher die Linken ein, glaube ich, traditionell, wenn man es jetzt mal so überlegt. Also, und dann, hat für einen Sozialstaat, ist eher so Mitte links, Mitte rechts, aber Mitte links schon so mit sozialdemokratisch. Also, jetzt ohne, dass ich ich kehre zu keiner Partei, ich kehre niemanden so. Aber das sind dann also Kommentare, die sich in sich so enttarnen. Erstens merkst du halt, die Person hat sich nur mit dir beschäftigt, weil sonst wissen die aus Interviews oder sonst irgendwas, dass ich wirklich teilweise Strecken in meinem Leben gehabt habe, obwohl ich aus einer Familie der Mittelschicht komme, wo ich keine Kohle gehabt habe. Mhm. Weil meine Eltern mir nichts gegeben haben und weil ich einfach nichts gehabt habe, weil ich Entscheidungen getroffen habe, wo meine Eltern gesagt haben, mit uns nicht, das musst du selber finanzieren und so. Und ich bin allein da gestanden. So. Also ich kenne das. Ich war in der Pandemie, habe ich keine Hilfen gekriegt, war arbeitslos, als Kabarettistin selbstständig, frisch verlassen, mit zwei Kindern und einem Haufen Schulden am Haus und habe irgendwie schauen müssen, was um mich geht. Ich muss mir den Schuhen nicht anziehen, dass irgendeiner zu mir sagt, du weißt gar nicht, wie es die Leute schlecht. Ich habe meine Phasen gehabt, wo es mir komplett gereicht hat. Und das ist das Erste. Und zweitens, wenn sie sich dann selber so enttarnen, dass irgendwas über mich und links und... Und weißt du, das sind du, wenn du ein bisschen googelst, aber du kannst dich auch nicht mit jedem so beschäftigen. Also ich mache dann hin und wieder, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich über was wirklich lachen muss daheim, weil man wirklich denkt, oh, wie viel Promille haben wir noch? dann google dir mal nach oder post einmal in meiner Story so, dass die Leute mal sehen, mit was wir uns tagtäglich rumärgern müssen. Aber eigentlich, die sind gestraft mit sich. Die sind so gestraft mit sich. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Das stimmt. Ja. Jetzt versuche ich einen witzigen Themenwechsel zu machen.
Her damit.
Jetzt bist du ja jemand, der das Herz auf der Zunge trägt, auch voll im Dialekt immer die Shows macht. Du hast ja auch, wie sagt die Jung, Dialekt studiert. Mhm. Wie kommt's, dass jemand wie du in Thüringen und Hessen einen Preis gewinnt? Hat die da überhaupt wer verstanden oder haben die sich gedacht, klingt irgendwie witzig?
Ich darf jetzt mal sagen, jetzt hatten sie mir nicht mehr geben in Thüringen. Ketzerisch. Nein, ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht haben sie keinen gehabt. So. Also Thüringen habe ich mal erspült. Das heißt, ich habe ja irgendwann gesagt, weil...
Warte, ich mache nur eine Zwischenfrage. Bemühst du dich dann in anderen Bundesländern Hochdeutsche zu kabarettieren?
Ja, ich rede jetzt ja schon so eine Art Fernsehbayerisch, weil wenn ich jetzt so richtig, wenn ich jetzt da und schaue und bau, ne, dann ist halt für die Ringsburger auch schon manchmal schwer. Also ich kann meinen Dialekt changieren, ich kann ihn angleichen an das Publikum. Das geht schon, wenn ich will. Und bei Thüringen zum Beispiel habe ich mal gespielt, da ich habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf irgendwelche Kabarettpreise und dann hat meine Agentin gesagt, das ist ein Doppelauftritt, dann bin ich hingekommen und dann habe ich mitgekriegt vor Ort, ja, es geht um einen Kabarettpreis und ich so, ihr Schweine, ist schon wieder ein Preis. Ja, aber es ist nur ein Doppelauftritt und das passiert dann 6-mal hintereinander und dann nehmen wir alle teil und du kannst den Gewinner, ist doch toll, win, win, win. Und so, ja schon, aber ich wollte keinen Kabarettpreis mehr spielen. aber ich habe dann gewonnen und dann war das natürlich schon toll, das ist ja ganz schön da, der Veranstaltungsort, wo das war. Aber in Hessen, ja, die verteilen den gut durch Deutschland durch. Also den kriegt mal jemand aus Österreich oder mal jemand aus Franken oder das ist, ich glaube, so richtig viel hessischen Kabarett-Nachwuchs gibt es vielleicht gerade gar nicht. Wahrscheinlich eher so Stand-Upper. Stand-Up-Szene, ja, sowas. Und da, also ich glaube wirklich, und ich war halt dann eine Zeit lang, muss man echt sagen, die Einzige, die während der Pandemie irgendwas gemacht hat, weil ich müssen habe. Also ich habe ja daheim Redaktionsschichten geschoben, so remote von daheim und dann noch alles Mögliche gemacht, dass das jetzt weiterläuft. Und ich habe mich da jetzt selbstständig gemacht, endlich, habe es mir nie getraut und bin jetzt Kabarettistin, jetzt muss da was draus machen. Weil das bereist du, wenn du das nicht weitermachst, bloß mit der blöden Pandemie jetzt da. Und dann habe ich halt wirklich ja alles Mögliche ausgelotet, was ich machen kann. Während andere vielleicht Hilfen gekriegt haben, und gesagt, hey, nimm das jetzt mal als Pause, was auch vollkommen legitim ist. Aber dadurch, glaube ich, haben die dann auch teilweise, muss man echt sagen, bloß mich gehabt, ob das jetzt was über die Preisträgerin aussagt oder nicht, weiß ich nicht. Außer, dass ja wieder eine gewisse Sturheit zum Tragen gekommen ist. Das hätte ich niemals gepackt, dass ich das jetzt gemacht habe und scheitert so grandios. Es war das, da bin ich dann einfach, es wird jetzt weitergemacht. Es wird jetzt so lange weitergemacht, bis sie das rentiert
hat. Ausgezeichnet. Wir sind alle froh drum.
Ja.
Jetzt ist es ja schon so, dass du auch ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Fernsehgesicht bist mittlerweile. Schreibst du deine Stücke alle immer noch selber?
Also das ist im Fernsehen natürlich die Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Vereinsheim in Schwabing bin oder so, auf jeden Fall, weil das ist ja voll von meinem Programm und so. Oder zum Beispiel bei der beim Querjubiläum letztes Jahr, da habe ich einfach was geschrieben. Die haben mir gesagt, der größte Konkurrent bei einer ist der Bergdoktor. Quotenkonkurrent. Dann habe ich eine Hassrede auf dem Bergdoktor geschrieben. Weil ich überhaupt nichts gehört, Hans-Siegel. Aber ja, das war, und sowas, das schreibe ich dann schon. Aber jetzt ist zum Beispiel so, jetzt habe ich zwei Moderationen, am Bayerischen Kabarettpreis und am Blauen Panther, die ziemlich gleichzeitig sind. Und dann habe ich jetzt auch bei KS-Platz, ist das nicht mehr so, dass wir jede Woche KS-Platz machen, sondern wir haben jetzt am Stück 8 Sendungen gemacht in 4 Tagen.
Geht, oder?
Ja. Also was ich vorher halt immer gemacht habe bei KS-Platz nur, dass ich das auswendig gelernt habe bis zur nächsten Woche und dann das gemacht habe. Jetzt habe ich natürlich einen Prompter, weil du kannst das nicht. Du kannst nicht so viel auswendig lernen.
Was?
Also ich nicht. Und da ist aber so, dass zum Beispiel ein Team sich überlegt, über was kann man reden in der Woche. Das Team, das dann Comedian aus Köln, mein bester Freund, der Christian Lex, der interessanter Gesprächspartner ist, der ist nämlich war früher Krankenpfleger und hat dann als Krankenpfleger immer wieder angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und ist jetzt Drehbuchautor. Ist da eine Vorstandschaft von dem Verband der Drehbuchautoren, hat einen Grimme-Preis gewonnen für ein Drehbuch und ist ein sau cooler Kerl, so. Und hat auch in der Pandemie wieder als Krankenpfleger gearbeitet.
Einladung
so.
Geht raus.
Ja, der ist richtig cool. Und den mag ich halt sau gern und der kennt mich gut und der weiß, was mich interessiert und dann haben die das quasi, weil ich habe einfach im August jetzt mal 4 Wochen Pause machen müssen, haben die so die Themen vorgelegt und schon mal alles, was, und genau, der Dominik Bauer von Hauck und Bauer ist einer dabei. Also das ist Cartoon tun. Die haben die, mit die, denen wollte halt ich zusammenarbeiten. Und die haben das dann so vorgelegt und dann gehe ich das durch und dann schreibe ich den einen nochmal komplett neu, weil er mir nicht gefällt. Oder den anderen, da sage ich, das ist eigentlich schon voll geil. Da streichen wir das und das noch weg oder da und da oder da liegt noch was. Das finde ich noch witzig und den da mal noch dazu. Und dann arbeite ich eigentlich mit dem Lexi so lang an diesem Text. Dann an dem Tag, wo die Aufzeichnung ist, hocken wir uns Affe mit dem, der den Prompter runterfährt, schreiben alles auf Bayerisch eine und dann und das ist so lustig, weil Alex ist ein Niederbayer.
Ja,
und
ja, schwierig.
Der sagt halt, pfui, und ich sag, pfui. Und der den Prompter fährt, ist ein Oberbayer gewesen. Und wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Ja, das schreibt man nicht so, schreibt man nicht so. Und ja, und dann kürzt man nochmal weg und dann kommen uns da nochmal Gags beim Macher so, ah, das war doch voll lustig, wenn man dann da das und das und so. Und dann machst du ja diesen Text nur einmal. Also weißt du, das ist also, und dann wird der noch geschnien. Dann kommen da noch Sachen raus, weil ich im Nachhinein sage, also bei dem Gag habe ich mich nicht wohl gefühlt, den dann mal bitte raus. Ja, der ist doch gut angekommen. Nein, der hat mir jetzt im Nachhinein nicht gefallen. Oder sie sagen, ja da, wenn ich sage, das war der Mörder-Gag und das Publikum hat nochmal nicht verstanden, ist wurscht, der muss drinbleiben. So, nein, den schneiden wir raus. Das Publikum hat nicht gelacht und so. Also da wird auch nochmal viel diskutiert. Ich bin da nah dabei, mache das viel und schreibe auch viel weiterhin, aber nicht mehr ganz allein. Das geht gar nicht. Also das kannst du einfach nicht machen und das macht eigentlich im Late Night gerade bei den Leuten, die jeden Tag eine Sendung gehabt haben, Harald Schmidt und so, weiß man ja, die haben mal gelesen. Also da war halt dann bei Harald Schmidt war ja das Who is Who Backstage Gagschreiber. Da war ja der Stuckrad Barre, da war der Böhmermann Gagschreiber und ich glaube Katrin Bauernfein sogar. Auf jeden Fall, ne, wenn du das jeden Tag machst, dann kannst du dich, glaube ich, überhaupt nicht mehr damit beschäftigen. Du kannst halt nur so, ja, das und das ist das Thema der Sendung, wann mache ich was? Weil du musst ja dann schon mit Maske, du musst nur mit deinen Gästen reden, du musst nur, weißt du, so viele andere Sachen machen an dem Tag. Da kannst du das, glaube ich, gar nicht mehr machen. Bei mir ist halt dann cool, das sind diese 4 Tage, ich bereite mich intensiv auf die Gäste vor, lese die Bücher und alles und gehe halt immer wieder die Texte durch und habe immer wieder einen Stand und sage immer wieder, na, das nicht, das schon, da darf man nur das und das fallen. Und du hast halt dann letzten Endes nur Leute, mit dem mit überlegen und das ist eigentlich ganz cool. Aber das habe ich beim Programm nicht. Da bin ich dann einfach 3 Monate selber vollkommen am Ende und habe lediglich Leute, mit denen ich mein Google-Doc teile und wo ich sage, schreib mal einen Kommentar ein, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Das war's.
Ja. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, gibt es Zukunftspläne?
Oh Gott, nein, ich wollte eigentlich morgen sterben.
Nein, ich meine jetzt, keine Ahnung, nein. Planst du auch einen großen LKW, mit dem du auf Tour gehst durch ganz nicht. Deutschland und gar wirst nicht. Irgendwie...
Also ich war ja letztes Jahr mit Caro Kebekus auf Tour und ein paar Mädels, die auch ungefähr so in meinem, also auf meiner Höhe Kabarett oder Comedy machen. Und das war mega. Das war eine super Tour. Weißt, wir sind da so wie so eine Reisegruppe immer dem Bodyguard von der Caro nach. Sie und der Bodyguard haben alles gemanagt und Phyllis Taschtan und ich sind da noch so, ey, wo sind wir eigentlich gerade? Was für eine Stadt sind wir? Was machen wir eigentlich gerade? Ja, jetzt gehen wir den einfach noch. So, wir haben überhaupt keinen Plan gehabt, weil irgendwas war so entspannend für mich auch als Mama, die immer überall schauen muss, wo man gerade ist. Das war natürlich schon mal schön. Allerdings, ich habe immer noch keinen Fahrer, keine Fahrerin. Manchmal kommt mein Freund mit, manchmal mein Papa, manchmal der Binser, manchmal meine Agentin. Aber eigentlich fahre ich fast überall noch. Oft allein meine Kinder dabei. Also es ist schon manchmal so eine Reisegruppe. Selten einmal einen Fahrer habe ich für Köln, wenn es da enge Termine gibt. Mhm. Und einen, der mich manchmal wieder nach München zurückfährt oder holt. Ganz selten, aber keinen fixen Fahrer, was ja dann irgendwann viele Leute haben, weil das weißt du dann schon oft 4-5 Stunden, bevor du dann da bist. Dann musst du 3 Stunden da voll reinhauen und dann fährst du wieder 4-5 Stunden heim. Also das habe ich nicht. Ich habe keinen, der mir einen Koffer tragt. Ich mache jetzt Wucht dann bei 5-Tagestouren mit dem Zug meinen Koffer selber durch die Gegend. Das mache ich alles noch allein. Ich habe keinen Techniker, keine Technikerin.
Soll man einen Aufruf starten, dass du Bewerbungen annimmst?
Nein, eigentlich ja nicht. Das passt schon. Also ich bin eigentlich happy so. Es ist auch schön allein zum sein. Ich werde so zuballert überall. Ja. Wenn ich am Veranstaltungsort bin, bla 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 bla, alle wollen was von mir. Wenn ich daheim bin, wollen alle was von mir. Es ist auch einfach, ich bin dann auch gern einmal allein unterwegs. Und es gibt da nicht so viel, die von Ringsburg aus fahren. So, also ich habe nur eine Wohnung in München mit meinem Freund miteinander und das da am Land mit meinen Kindern. Und wenn ich jetzt nach München zurückfahre oder so, dann ist schon okay, was, dann ist mein Freund oft dabei und habe ein kinderfreies Wochenende und so und das passt dann. Also das ist dann eigentlich auch ganz easy. Und wenn ich allein bin, schlaucht es mich schon. Aber ja, und die Pläne... Also die Pläne, irgendwas groß zu erweitern, mache ich nicht. Der Binser hat jetzt zum Beispiel so Lichtshow und so, ist voll geil für ihn, weil er ja voll aktiv ist auf der Bühne. Und dann hat er gesagt, mach so, die Stimmung, ich mach Lichtshow. Und ich so, hey, dann kommt voll die Lichtshow und dann komme ich. Ja, servus, also ich komme aus der Oberpfalz, ich komme aus dem Nebel, schon voll das Lowy-Thema und vorher voll die Lichtshow, das bringt doch gar nichts. Oder dann Caro Kebekus hat zu mir gesagt, Eva, du brauchst ein geiles Intro, weißt du, eine geile Musik. Und dann sage ich so, Leute, jetzt kommt Eva, geil, weiter mal. Und ich so, ey, Caro, nein, das kann ich nicht unironisch machen, also das kriege ich nicht hin. Das ist voll okay, wenn ich einfach nur ganz allein mit einer ausgewaschenen Jeans und einem Baggy-Pulli auf die Bühne komme und die Leute denken sich, hey, die schaut geschissen aus wie ihr und die schaut fertig aus und die so, das ist ganz normal. Und so, das kann ich gerade noch nicht. Vielleicht kommt diese Entwicklungsstufe irgendwann, aber das kriege ich noch nicht hin. Was los ist, es gibt Zirkus-Krone-Auftritt und das beschäftigt mich schon vollkommen. Also da darf er mir zum Beispiel auch keine Ticket-Zwischenstände schicken auf meinen Kalender, was bei allen anderen Auftritten sonst
schon. Darf man schon verraten, wann?
Am 15. Mai. Es gibt eine Fernsehaufzeichnung. Das heißt, das Programm wird abgespielt und aufgezeichnet. Das ist der letzte Moment, wo Taxi gespielt wird. Es ist komplett anders inzwischen als bei der Premiere. Und da, also das ist total aufregend, weil Zirkus Krone, so wie mit der Caro Kebekus eben gespielt, das ist schon krass, wenn du da stehst. Das ist das Schönste, was man spielen kann. Einfach wie die Leute sitzen, wie was ankommt bei dir. Weißt du, das ist ehrwürdig. Da haben einfach alle schon gespielt im Krone und das ist so cool. Ich habe wahnsinnig Angst, dass letzten Endes bloß meine Familie und ich da sitzen, aber selbst dann wird es wahrscheinlich ein schöner Abend.
Ja, aber das sind ja deine wichtigsten Kritiker und Kritikerinnen. Genau. Von daher ist es wurscht.
Das stimmt. Also Chronik kommt, der Binzer und ich, wir wollen einen Podcast machen, haben wir Bock drauf, weil wir immer so Schrottvideos machen. Wir machen immer das so Hey Eva-Videos, wo mir irgendwer eine blöde Frage stellt und die Antwort immer genau da, wo ich bin, ob ich jetzt auf einem See bin oder am Klo oder so, wo ich schon überall geantwortet habe. Und das kommt so gut an. Und dann haben wir uns gedacht, wir möchten ein bisschen über Klatsch und Tratsch reden.
Oh, sehr
gut. Also, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was jeder von Benson und von mir erwartet. Und also das liegt jetzt einfach, ohne dass ich mit ihm abgesprochen habe.
Ich muss dazu sagen, sie hat gerade ganz auffällig die Augenbraue hochgezogen. Das ist wichtig an der Stelle, glaube ich.
Ja, ich glaube, also jeder denkt, der einen Binzer kennt, dass ein Klatsch interessierter Typ ist und so. Ja, und das ist so eigentlich so ein Spaßprojekt, wo wir Bock drauf haben. Ich habe zwei Buchideen in der Schublade, die ich schreiben muss. Ich hätte eine Idee für was, was ich mit meinem Papa gern machen würde. Der auch übrigens bei der Naja Karlsblatt Staffel habe ich ja zwei Sidekicks. Der eine ist der Lexi, der Autor, mit dem ich viel arbeite und der Freund von mir. Und der andere ist mein Papa. Also wenn der Lexi keine Zeit hat, ist mein Papa in der Naja Staffel da. Was auch sauwitzig ist, mein Papa einfach Blausendrucker, sagt man bei uns. Also der hat so einen Drucker nochmal. Ja, und da hat irgendwie gern was mit meinem Papa machen, weil der einfach cool ist. Und ja, und ich dieses ewige Frauen in meinem Alter links versifft, käme überhaupt nicht mit Männern wie ihm zurecht, diesen CSU-Wählern im gehobenen Alter. Und das ist einfach totaler Schwachsinn. Ich verstehe mich super mit meinem Papa und ich konnte es nicht hören. Und bloß weil man zwei politische Meinungen hat, muss ich vielleicht trotzdem mal miteinander reden und sich gut verstehen und so. Ja, und da hätte ich vielleicht auch was gemacht. Aber also das Größte ist, nächstes Jahr kommt das neue Programm, Zirkus Krone. Und der Podcast mit dem Binzer und die neue Karlsplatz-Staffel und das reicht mir voll. Also das sind so die größten Sachen und das ist für mich, also allein der Zirkus Krone hängt mir im Knack wie nur mal was. Und ich bin schon, ich mache drei Kreuze, wenn das vorbei ist. Und dann das neue Programm schreiben wird natürlich halt auch voll aufregend. Das ist dann nächstes Jahr Premiere im Oktober. Und also Tour läuft halt so aus. Weißt du, jetzt habe ich fast 2 Jahre jetzt dann, also 2,5 Jahre mit dem einer Programm tourt, bin zum Beispiel in der Ringspur gegen jetzt gar nicht mehr. Also wer da jetzt noch kommen will, der muss wirklich so Krone.
Pöbel, gell, jetzt mittlerweile.
Das ist, nicht Pöbel, gar nicht. Aber es ist halt, da habe ich halt jetzt schon Lappersdorf da groß gespielt, dann in der Melze, dann da und dann ist es abgespielt quasi.
Wo
das
der
Gebiet.
Dollar geschlagen wird, um dich
ja,
zu zitieren.
Ja, genau. Das. Und jetzt zum Beispiel in Niederbayern habe ich auch kaum mehr Auftritte. Also ich hoffe halt, die jetzt noch sagen, die kommen dann irgendwie in Krone. Das ist jetzt meine Hoffnung und so. Ja, und ab und zu kriege ich immer irgendwelche Anfragen für irgendwelche Sachen, irgendwie zum Beispiel die Moderation für einen Blauen Panther oder auch für den Bayerischen Kabarettpreis und das mache ich dann auch. Und das ist für mich halt dann auch schon voll neu, weil ich bin eigentlich keine Moderatorin. Und für mich ist halt dann auch immer die Frage, die Leute erwarten von mir dann schon auch was Lustiges und ein bisschen Drucker und wie kann ich das als Dienstleisterin für die jeweiligen Event.
Aber hast du dich nicht auch wie die Caro Kebekus in so einem Helene Fischer Leberwurst-Outfit vor dir? Ich schon.
Ja. Sowas, ja. Aber das ist halt für mich so ein bisschen die Frage, wie kriegt man sowas hin? Das ist auch bei Karlsplatz immer noch für mich eine Frage, weil du die so absprechen musst mit BR und Produktionsfirma und wer da alles mitredet. Wie kriege ich das hin, dass die Leute sagen, das ist immer nur die Eva oder dass die kapieren, dass das auch noch was anderes ist wie mein Programm? Und wie kriege ich da meine Art vom Humor noch ein, ohne dass die vielleicht aus Angst geschnitten wird? vielleicht, maybe, kann schon sein. Also da, dass das irgendwie passt oder wie kriege ich Gäste auf die Couch, die passen, die dann alle gut finden, die ich auch gut finde, die mich fördern, die mich irgendwie fordern. Also wie zum Beispiel, jetzt habe ich mich wirklich extrem gespreizt, dass ich Martin Semmelrogge kriege. Und der war da. Und das war so irre. Und das war super. Und das wird eine mega gute Sendung. Aber es muss mich halt auch trauen, weil der der, wenn er mal O ist, ist er O. So. Das ist ein ganz Ausknopf. Und ja, und das ist halt für mich schon auch immer die Frage, was nimmst du als nächstes, ohne dass jetzt alle sagen, boah, jetzt schon wieder das Gesicht, weißt du, jetzt muss ich wieder Werbung machen für Karlsplatz.
Schau, deswegen machen wir einen Podcast.
Ja, eben, genau, da müssen wir wenigstens nicht anschauen. Und dass das halt alles passt, dass das nicht zu viel wird, dass das nicht zwingend wird, dass du auch noch Sachen machst, die dich aber interessieren, dass das noch irgendwie zu dir passt. Ja, und am meisten ist es halt dann doch auf Tour am allerschönsten. Das ist das, was ich hundertprozentig zu verantworten habe. Da redet keiner rein. Mhm. Das macht Spaß. Da hast du den direkten Austausch mit dem Publikum. Ich hocke mich immer danach nochmal auf die Bühne hier und ratsch mit den Leuten. Und das ist einfach für mich. Und dann fahre ich heim, dann rede ich mit dem Binsel immer, wie die Auftritte waren. Also er fährt irgendwo heim und ich fahre irgendwo heim, wir telefonieren. Und das ist eigentlich das Allergeilste. Und wenn das weitergeht, obwohl vielleicht da die Leute ein bisschen weniger Geld übrig haben und obwohl da vielleicht, keine Ahnung, die ganze Gesellschaft ein bisschen wandelt und so. Also wenn das weitergeht, dass man touren kann und da eine gute Zeit haben kann und die Leute das gerne anschauen, dann ist das für mich eigentlich schon das Tollste, weißt du. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nur was Großes, Neues machen darf, dann müsste das wirklich was sein, wo ich auch wie beim Kabarettprogramm zu 100% Zehn drauf habe. Wo die Leute mir vertrauen und sagen, die war mal Journalistin, die ist auch eine Redakteurin, die hat ein Näschen für ihr Publikum, der geben wir mal ein bisschen Freiheit. Und da, ich glaube, ohne das mache ich es jetzt nicht mehr, weil ich schon viele Projekte gemacht habe, wo ich dann eher so gedacht habe, so, wie kriege ich mich da jetzt noch heil durch, dass nicht die Leute, die mich mögen, sagen, ah, da hat sie sich jetzt aber verkauft. Weil das ist schon was ich mir selber angereiten darf. Also, das ist, und bisher habe ich das Gefühl, es ist alles noch immer gut umgegangen, aber du musst halt viel streuen.
Das kann ja ist nicht so einfach, gut. Weil du bist ja eher der sture Typ.
Ja, ja. Also gut, die anderen können ja schon hinstreuen, das interessiert mich halt nicht.
Dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Dass wir dabei sein durften in deiner Auswahl.
Gern.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Yes.
Zu guter Letzt spielen wir immer noch ein kleines Spiel, die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne zwei Begriffe und du entscheidest spontan aus dem Bauch raus, zu was du tendierst.
Sind das mehrere Fragen derzeit oder bloß eine?
Das sind mehrere.
Gut, bin ich gespannt. Also das ganz spontan.
Ich, schaffen wir. Ja. Okay. Nördlich oder südlich der Donau?
Nördlich bin ich aufgewachsen.
Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg?
Dreifaltigkeitsberg.
Bismarckplatz oder Neupfarrplatz? Darfst du die Spielwiese in Eichhofen nennen?
Nein, Halbplatz.
Dez oder Arkaden?
Dez.
Herzogspark oder Dörnbergpark?
Herzog. Herzog.
Okay. Naab oder Regen?
Naab.
Langer oder kurzer Schafkopf?
Langer.
Jazzfest oder Bürgerfest?
Jazzfest, das regnet immer, da, das fällt immer aus. Das finde ich schön. Wenn ich denke, dass mein Stopp nicht voll ist, das finde ich gut.
Badeweiher oder Donau?
Donau.
Westbad oder RT-Bad?
RT-Bad.
SSV Jahn oder Eisbären?
SSV Jahn.
Grieserspitz oder Jahninsel?
Jahninsel.
Bezahlen bar oder mit Karte?
Mit Karte leider, aber ich verurteile mich dafür.
Ah, ich finde es gut. Markt am Freitag oder am Samstag?
Am Samstag.
Irish Hop oder Murphy's Law?
Irish Hop.
Pustet oder Dombrowski?
Pustet.
Aufstehen oder snoozen?
Stopp, mal zurück, das liegt gleich. Pustet ist das, wo ich als Kind eher hingegangen bin, aber Dombrowski ist das, was ich jetzt eigentlich lieber mag.
Okay.
Sorry, Pustet. Also ja, das ist so gleich. Ja, okay, beide?
Na gut, akzeptiere ich.
Okay.
Aufstehen oder snoozen?
Ja, snoozen auf jeden Fall.
Altstadt oder Stadt am Hof?
Altstadt. Stadt am Hof ist zwar cooler, aber ich war immer auf der anderen Seite, weil ich mir Stadt am Hof nicht so leisten habe können.
Kaufhof oder Horten?
Horten.
Charivari oder Gong FM?
Charivari.
Knacker oder Kipferl?
Oh Gott!
Ja, ich habe nicht gesagt, dass es leicht wird.
Oh, das ist doch eine Einheit. ja, schwarzer Kipferl sind unschlagbar.
Süß oder scharfer Senf?
Süß.
Aus der Flasche oder aus dem Glas?
Aus der Flasche.
Auswendig lernen oder improvisieren?
Improvisieren.
8 Monate Nebel oder 4 Monate Regen?
8 Monate Nebel.
Typischer Grantler oder lieber mit Humor nehmen?
Mit Humor nehmen, ist schon besser.
Eva, ich sage vielen herzlichen Dank. Es war mir ein Fest. Ein inneres Bratkartoffelessen.
Das ist schön. Ah, das hast du jetzt schön. Mehr will ich nicht erreichen. Danke dir.
Ich danke. Und die Links findet ihr in den Shownotes, den Tickets und den Daten und alles rund um Eva Karl Faltermeier. Danke dir.
Dankeschön.
Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.